Nvidia stellt das neue Deep Learning System DLSS 5 vor. Wir in der EU bekommen eine neue Switch 2 und wir schauen uns mal eine kleine 2,5D Pixelkunstperle an. Und im Deep Talk geht es um die Faszination Postapokalypse. Wie funktioniert eigentlich der Neuanfang, beziehungsweise was kommt eigentlich nach dem Untergang? Das alles jetzt in dieser Folge von Faith and Pixels, der Podcast.
Herzlich willkommen bei Faith and Pixels, dem Podcast über Gaming, Glaube und All in Between.
Und damit heiße ich euch herzlich willkommen an euren Hörgeräten. Alle sind schwerhörig, genauso wie ich jetzt gerade nach einer Erkältung. Nee, aber jetzt mal im Ernst, ich höre.
Ja, genau. Was?
Nee, aber jetzt mal wirklich im Ernst. Ich war die letzten zwei Wochen krank und habe so einen Unterdruck auf meinem linken Ohr, dass ich da tatsächlich schlechter höre. Aber wie geht es euch, lieber Ruben, lieber Maxi? Genau, lieber Ruben, fang doch mal an. Wie geht's dir? Und ja, wenn du irgendetwas gerade in deiner Spielkonsole hast oder am PC, was du gerade mit Begeisterung zockst, darfst du uns da gerne auch noch mit reinnehmen.
Da muss ich erstmal überlegen, ob es irgendwas gibt, was ich gerade nicht mit Begeisterung zocke. Tatsächlich begeistert mich Slay the Spire 2 nicht so sehr. Das habt ihr, die im Stream dabei waren, ja auch schon mitbekommen. Aber ansonsten spiele ich gerade richtig nice Spiele. Privat, offline spiele ich ja gerade Metroid Prime 4, was ich sehr, sehr nice finde. Also da kann ich den Hate, den das Spiel bekommen hat, leider überhaupt gar nicht verstehen, weil das richtig, richtig nice ist. Macht sehr, sehr viel Spaß. Da habe ich auch unter den Mio-Folgen den Mio Let's Plays ja schon darüber diskutiert, weil tatsächlich jemand sich Metroid Prime 4 gewünscht hat und ich dann gesagt habe, witzig, genau das spiele ich gerade offline, daher kann ich das leider nicht, ja, oder würde ich das jetzt nicht doch mal on Stream anfangen. Genau, aber jetzt habe ich ja auch gerade Resi 9 beendet und jetzt auch gerade Mio beendet, von daher habe ich gestern schon A Way Out neu angefangen und Cyberpunk habe ich heute Morgen auch schon 2 Folgen aufgenommen. Habe ich jetzt dank des potenten Gaming-Rechners gesagt, das will ich mal ausprobieren, wie das so mit cooler Hardware so aussieht. Das macht mir viel Spaß. Planet of Lana 2 ist gerade, also ja, es ist einfach eine nice Zeit gerade, um Videospieler zu sein. Und ich persönlich genieße diese ganzen Spiele sehr, sehr dolle. Auch Replaced habe ich gestern im Stream gespielt, die Demo. Von daher, da wollen wir auch heute noch drüber sprechen. Ja, what a time to be a gamer, würde ich sagen. Und ich freue mich, dass ich auch noch gesund genug bin, um das alles zu spielen. Also mir geht es gut. Ich bin gesund und munter und fröhlich und freue mich, ob der vielen Videospiele, die es da so gibt.
Das finde ich sehr, sehr schön. Lieber Maxi, wie geht's dir? Und hast du gerade irgendetwas im Laufwerk? Oder auf der Festplatte?
Ja, ich beantworte die Frage, indem ich Folgendes sage. Konnichiwa, Mina-san. Und zwar spiele ich gerade Shashingo Learn Japanese with Photography. Das habe ich mir runtergeladen. Also
habe ich gesehen. Auf der Switch, oder?
Ja, auf der Switch. Genau, ich mache einfach sozusagen das, was ich gerne mache, Fotos und gucke mir ein bisschen, ich sag mal, in Vorbereitung auf wahrscheinlich mein Spiel des Jahres 2026, Densha Attack, bisschen Jet Set Radio mäßige Grafik an und lerne ein bisschen nebenbei ein bisschen Japanisch. Sozusagen versuche ich das ein bisschen aufzufrischen. Und das macht mega Bock. Das ist richtig cool, total cozy, wie man heutzutage sagt. Und sehr unaufregend. Aber es tut mir ganz gut. Ansonsten geht es mir gut. Ich freue mich jetzt auf die Podcast-Folge. Wie geht's dir, Robin?
Ja, ich habe ja gerade schon so ein bisschen erzählt, ich war die letzten zwei Wochen krank und vielleicht hört man es an der einen oder anderen Stelle auch noch. So ganz auskuriert habe ich mich noch nicht, aber das heißt nicht, dass ich nicht fit bin. Es ist eher so, das sind diese Nebensymptome, die nach der akuten Krankheitszeit dann halt so noch Wochen dauern, bis sie dann tatsächlich verschwinden. Also einfach so diese ultra nervige Übergangszeit hin bis zum wieder gesund sein. Genau, sonst habe ich einfach ganz, ganz viel Freude daran, Pokémon Pocopia weiterzuspielen.
Nice.
Es ist einfach wirklich das jetzt aktuell bei mir am meisten, am längsten gespielte Switch 2-Spiel. Gut, das war keine große Kunst, ehrlich gesagt. aber ich habe jetzt auf jeden Fall schon über die 50-Stunden-Marke. Manche haben ja vielleicht auch die Story letzten Freitag gesehen, wo ich das Spiel so fürs Wochenende empfohlen habe, genau, und da sind weiterhin Stunden dazugekommen, also ich glaube, das wird ein Spiel, was definitiv im mittleren dreistelligen Stundenbereich bei mir landen wird und genau, das
also
wird
mittel,
mir noch...
Mittel heißt das 500, meinst du dann, oder was?
Also ich gehe mindestens von 200-300 Stunden aus, ja.
Boah, krass.
Also krass, nicht, weil die Story da so lange fesselnd ist, aber ich habe ja auch noch ein kleines Projekt vor, das werde ich dann im zweiten Teil des Podcasts erzählen unter Streaming-Erfahrung. Da kann ich ja jetzt gar nicht mehr so viel berichten, aber ich habe mir ein Projekt überlegt und da freue ich mich auch drauf, aber davor will ich halt das Spiel grundsätzlich beendet haben, damit ich dann möglichst viele Gegenstände und Anleitungen und so weiter um dann dieses Projekt in die Tat umzusetzen. Genau, ja, also daran erfreue ich mich und ich werde hoffentlich auch meine Switch 2-Konsole in den Urlaub mitnehmen, der jetzt in den Osterferien ansteht und genau, da freue ich mich drauf.
Und dann kommst du wieder und hast einfach 500 Stunden in Pocopia.
Das wird meine Frau nicht zulassen. Aber ich sag mal so abends oder vielleicht auch mal morgens oder wenn es auch, keine Ahnung, wie das Wetter werden wird, wenn es jetzt halt nur die ganze Zeit regnet, dann kann man ja da auch mal ein bisschen Zeit dran verbringen. Aber ansonsten stehen natürlich andere Dinge im Fokus. Aber das, wir fahren auch mit dem Zug, wir sind mutig, wir fahren an die Nordsee mit dem Zug. Tada, ich bin gespannt, ob wir ankommen. Aber auch da kann man ja auch ein bisschen Zeit an der Konsole verbringen. Genau.
Cool.
Ja. Genau, aber lasst uns mal in den News-Teil unserer Folge übergehen. Nvidia hat eine neue Engine, nenne ich es jetzt einfach mal, vorgestellt. DLSS5. DLSS5 steht für Deep Learning Super Sampling. Das ist eine Technologie, die schon seit 2018 existiert, aber ständig weiterentwickelt wurde und jetzt auf einer Konferenz, die von Nvidia selbst auch veranstaltet wurde, hat der Nvidia-Chef Jensen Huang dieses DLSS5-Modell vorgestellt. Es handelt sich dabei um ein KI-Modell, um die Farb- und Bewegungsvektoren des Originalbildes zu übernehmen und auf der Grundlage des ursprünglichen Bildes zusätzliche Lichtverhältnisse und Texturen zu generieren. So, das muss man erstmal sacken lassen. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Schönerweise hat er in der Präsentation verschiedene Spiele aufgegriffen, einmal mit und einmal ohne DLSS5. Und was soll ich sagen? Insbesondere die Gesichter wurden quasi gegen realistischere, aber auch teilweise künstlich wirkende KI-generierte Modelle ausgetauscht, beziehungsweise wie so eine Art Filter, wobei ich mich da auch ein bisschen eingelesen habe und als Filter will man es nicht verstanden wissen, aber es wirkt so ein bisschen, sage ich jetzt mal. Also es wurden quasi dann Vergleiche gezeigt, wie das Spiel, da war zum Beispiel Hogwarts Legacy oder auch das neue Resident Evil Requiem dabei, wie die Charaktermodelle ohne DLSS5 aussehen und wie sie mit dem Deep Learning Super Sampling Modell aussehen. Und die Reaktion des Internets finde ich vor allem da spannend, denn plötzlich kamen in meinem Feed ganz, ganz viele Leute, die Fotos von sich genommen haben und quasi überarbeitet haben mit diesem Filter. Und das fand ich einfach so witzig, dass ich das hier in die News auch reinpacken wollte. Lieber Ruben, du hast dir auch das Video, was ich in das Sheet reingepackt habe, angesehen. Was hältst du von dieser Technologie und was sind dir so im Internet für kreative Einsatzmöglichkeiten dieses Modells aufgefallen?
Naja, noch ist das Modell nicht raus. Also das wird ja erst im Herbst diesen Jahres rauskommen. Also es waren ja so verschiedene Beispiele gezeigt worden. Zum Beispiel auch Starfield, ein Spiel, was jetzt nochmal neu für die PS5 rauskommt, nach 2,5 Jahren. Und da fand ich tatsächlich schon eine Verbesserung zu sehen. Da war aber auch die Änderung, die KI, also eine künstliche Intelligenz, die das macht, fand ich noch relativ human. Also hielt sie noch so in Grenzen. Aber gerade bei Resi 9, da wird ja ein Bild von Grace gezeigt. Also ich finde wirklich, das kann ich schon sehr verstehen, dass da gesagt wird, das geht eigentlich nicht mehr, weil es eben die künstlerische Vision der Entwickler, der Entwicklerinnen, des Teams da doch verändert, weil man erkennt noch Grace, man erkennt sie noch, dass sie das sein soll, aber es ist doch definitiv anders und es wirkt halt sehr, sehr stark wie so ein Instagram-Beauty-Filter, so alles ein bisschen gerade gebügelt und glatt gebügelt. Und das finde ich schon schade. Nvidia hat da ja auch nicht so ganz die Wahrheit gesagt. Zuerst hieß es ja auch, dass es wirklich nur mit dem Bestehenden arbeitet. Jetzt ist ja auch rausgekommen, dass die KI tatsächlich auch gefüttert wird und auch lernt, was dann auch bedeuten kann. Dieser KI-Filter, wie ich es jetzt mal nenne, kann in einem halben Jahr ganz anders funktionieren, ganz anders aussehen, also kann dann quasi Grace anders aussehen lassen, weil die KI in 6 Monaten vielleicht andere Parameter gelernt hat als jetzt so. Und das finde ich, hat schon auf jeden Fall eine Grenze überschritten. Und ich glaube, da, klar, Nvidia muss man ganz ehrlich sagen, die machen mit anderen Dingen Kohle als mit den Grafikkarten für uns Gamer. So, die verdienen halt ihre Milliarden mit anderen Dingen. Aber zumindest so den Aufschrei aus der Gaming-Szene kann ich da schon sehr, sehr gut verstehen. Ich fand jetzt Hogwarts Legacy und wie gesagt Starfield schon auch ein positives Beispiel, wo ich dachte, das sieht schon so aus, wie die ursprüngliche Vision dahinter ist beibehalten worden, ist aber nur verbessert worden. Aber gerade bei Grace, finde ich, geht das in eine für mich auch falsche Richtung so. Es ist ja auch die Frage, das lief jetzt auf 2 der besten Grafikkarten, die es aktuell zu kaufen gibt und die kostet halt aktuell über 3.000 Euro. Das heißt, jetzt gerade müsstest du 6.000 Euro oder Dollar ausgeben, mindestens, damit es überhaupt läuft. Ziel ist, dass es bis Herbst auf einer läuft und selbst dann ist das immer noch sehr, sehr krass teuer. Ich frage mich halt eher, was das für die Zukunft bedeutet. Ne? Also wenn das jetzt für die Zukunft bedeutet, da habe ich auch mal ein Meme gesehen, dass man nur noch quasi so Strichmännchen entwickeln muss und die KI legt dann über die Strichmännchen eine fertige Figur drüber oder sowas. Da muss man, glaube ich, gut aufpassen. So. Aber dass an sich KI den Einzug hält, auch in die Games-Entwicklung, das ist ja klar. Und ich finde es hier jetzt einfach und auch erstmal gut. Also ich finde es auch grundsätzlich, will ich das nicht verteufeln oder da den Teufel an die Wand malen, aber für mich ist da auf jeden Fall schon eine Grenze überschritten, so, weil es einfach die ursprüngliche Vision, die ursprüngliche Arbeit so krass verändert und es eben nicht nur um Frame Generation geht. DLSS 4 war ja eher so Frame Generation, damit alles smoother läuft so und das ist jetzt schon, finde ich, berechtigt, dass Leute sich da sehr, sehr lustig drüber machen. Die Memes sind zahlreich, die Memes sind real, da müsst ihr unbedingt mal gucken. Im Internet findet ihr so lustige Sachen. Ja. Bin gespannt. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass Nvidia das irgendwie jetzt umändern wird oder was anders machen wird. Die werden das jetzt, das wird kommen, das wird da sein, das wird seinen Platz finden, ob uns das gefällt oder nicht. Ja.
Ja. Genau. Es gibt ja auch schon einige Studios, unter anderem Bethesda zum Beispiel, die auch schon damit arbeiten wollen. Nee. Und viele andere werden folgen. Also Bethesda ist nicht das Einzige, was jetzt schon feststeht, aber das, was mir gerade einfällt. Ihr beide kennt ja meine Einstellung zu KI, insbesondere generative KI. Und gerade das, was du jetzt gerade gesagt hast, das war mir gar nicht so im Vorfeld bewusst, weil ich mehr so auf dieses popkulturelle Phänomen, andere greifen das dann auf und machen sich ein bisschen lustig eingehen wollte, aber dass sich quasi auch das Aussehen eines Charakters innerhalb eines Spiels zumindest potenziell verändern kann, je mehr die KI lernt. Das ist mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst gewesen, finde ich wahnsinnig spannend und gleichzeitig ein bisschen gruselig. So.
Ja.
Genau. Und man muss halt auch einfach sagen, dass KI selten wirklich so alle möglichen Typen von Körperformen und unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten. Also man erkennt im Moment zumindest noch KI auch einfach an diesen, wie du schon sagst, so glatt gebügelten Gesichtern und hohen Wangenknochen alle. Also das, was man irgendwie so als Schönheitsideal oder vermeintliches Schönheitsideal irgendwie findet und standardisiert das irgendwie und dadurch geht mir auch eine Möglichkeit der Gestaltungsfreiheit auch ein Stück weit verloren. Wobei es ja auch die Frage ist, ne, wie viel Entwickler steckt dann da eben noch hinter. Das mit dem Strichmännchen ist halt jetzt so das Horrorszenario, würde ich jetzt mal sagen, oder das Worst-Case-Szenario. Aber es kann ja auch sein, dass die Programmierer, die Grafiker da wirklich auch einen eigenen Stempel draufdrücken und die KI das einfach nur, ich sag mal, durch bessere Lichtverhältnisse und realistischere Haut oder sowas dann umsetzt. So. Und da gilt es abzuwarten, was jetzt dieses DLSS 5 auch einfach kann und wofür es eingesetzt wird. Und genau. Ja, und dann will ich mal rüberschwenken zu einer zu einem ganz anderen Hersteller, der aber, glaube ich, auch mit Nvidia-Grafikkarten zumindest ausgestattet ist, nämlich Nintendo. Die Switch 2 ist ja schon jetzt auch etwa, na, noch kein Jahr draußen, aber bald feiert die Switch 2 ihren ersten Geburtstag und schon wurde eine neue Switch 2 angekündigt für die Europäische Union.
also da kann für man, uns.
Ja, genau, für uns, genau. Wir sind Teil der Europäischen Union, was ich auch ganz schön finde, so mal kurz als Nebenkommentar. Nein, aber es ist die sogenannte Europäische Batterieverordnung 2023/1542, schon im Jahr, wie kann es anders sein, 2023 eingeführt worden, die sich aber jetzt in 2027 dann endgültig umsetzen wird. Und dadurch ist die Switch, nein, nicht die Switch 2, sondern Nintendo gezwungen worden, eine Anpassung vorzunehmen. Genau, es geht darum, dass nach dieser Batterieverordnung verbaute Akkus in Geräten leichter auszutauschen sein sollen. Im Moment ist es tatsächlich so, dass es sehr aufwendig ist und man viel Geschick braucht und auch technisches Know-how, um einen Akku bei der Switch 2 zu wechseln und auch bei den Joy-Con-Controllern. So, und wer es schon mal auch versucht hat, bei irgendeinem anderen Gerät, zum Beispiel einem Smartphone ohne separaten Akku oder so, da mal was zu wechseln, das ist ja wirklich, wirklich schwierig. Braucht man manchmal einen ganzen Werkzeugkasten dafür mit hochfeinen Geräten. Genau, Nintendo kommt dieser Verordnung nach, indem sie dann eben eine EU-eigene Switch 2 rausbringt. Und da wollte ich euch mal fragen, und Maxi, du darfst gerne anfangen. Du hast ja jetzt schon eine Nintendo Switch 2. Wie findest du das, dass da jetzt schon nach weniger als einem Jahr eine neue rauskommt? Und findest du diese Veränderung sinnvoll oder unnötig?
Also ich bin ja ein Fan davon, auch Sachen zu reparieren und Sachen auch lange zu nutzen, solange bis sie eigentlich auseinanderfallen, sage ich jetzt mal. Und ich finde das total gut, wenn es die Möglichkeit gibt, ich sag mal, wenn mein Akku und die Batterien von der Switch 2 immer schlechter werden, die zu reparieren. Und ich finde das total sinnvoll. Ich weiß noch, ich habe in meiner Xbox, habe ich auch bestimmt 3-4 Stunden darum gemacht, um da was zu tauschen, meinen Akku zu tauschen oder was auch immer. Bei der diese PlayStation Portable habe ich auch mal so aufgelötet sogar noch. Das war auch Katastrophe, weil der Akku nicht mehr ging. Und dann habe ich es nur über den Strom, den Adapter immer direkt nur gezockt. Und so weiter und so weiter. Also ich finde das eigentlich total sinnvoll, dass es bei allen Geräten so funktioniert. Also ich weiß, mein iPhone-Akku ist, glaube ich, mittlerweile nur noch bei 87%. So alt ist das Gerät noch nicht. Und dann immer zu tauschen, das kostet immer mega viel Geld. Und wenn ich das einfach selber kann, und ich finde das sinnvoll, die ganzen Geräte, wenn sie noch funktionieren und taugen, auch auf jeden Fall noch zu benutzen und ich sag mal auch auszutauschen und länger möglich zu machen. Ich finde das schon sinnvoll. Also von daher finde ich das cool, wenn das funktioniert. Ich habe gelesen, dass es, glaube ich, nur EU-weit aktuell so ist und dass geguckt wird, wie das ankommt. Und ich hoffe gut. Und vielleicht lernen daraus die Hersteller.
Ja. Ruben, was denkst du?
Ja, also ich bin auch erstmal froh und dankbar, dass wir in der EU leben. In der Vergangenheit ist es ja öfter vorgekommen, dass solche EU-Richtlinien dann auch für Veränderungen gesorgt haben. Unter anderem ja auch, dass jetzt alles einen USB-C-Anschluss haben muss, was ich zum Beispiel auch sehr, sehr feier. Weil ich USB-C-Anschluss einfach sehr nice finde, weil man den Anschluss nicht falsch rum einstecken kann. Ich finde, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite wollen alle immer ewig lang haltbare Sachen. Und wenn du halt Dinge austauschbar machst, dann bedeutet das auch immer, dass, also beim iPhone zum Beispiel, ich nutze ja auch iPhones, die sind ja zum Beispiel wasserfest und dadurch auch extrem widerstandsfähig. Und immer dann, wenn du halt Dinge austauschbar machst, sind es auch potenzielle Schlupflöcher für Dreck, für Scharniere, die irgendwie locker werden. Und dadurch frage ich mich schon seit längerem auch, was ist da mehr wert? Also es ist mehr wert, dass du einfach den Akku wechseln kannst. Wechseln dadurch vielleicht Leute auch zu früh den Akku, weil der ist ja wechselbar. Es ist nur nicht für jeden Einzelnen so schnell wechselbar. Also das heißt, vielleicht würde dann der Akkuwechsel 150 Euro kosten, wenn du es nicht selber machen kannst. Aber dafür wartest du vielleicht dann auch wirklich, bis der Akku runter ist. Und ich glaube, ich wäre dann jemand, der dann sagt, es sind noch 95%. Ich glaube, ich wechsle mal den Akku. So nach dem Motto. Und von daher, ich finde es an sich gut und richtig und wichtig. Und gleichzeitig, das wird jetzt in dem Artikel, den du uns geschickt hast, nicht deutlich und kann wahrscheinlich auch keiner beantworten. Aber ich finde das bei all diesen Sachen immer wieder die Frage, was ist so der wirklich reale Nutzen davon? Oder ist es nicht auch wichtig und wertvoll im wahrsten Sinne, Produkte zu entwickeln, die vielleicht nicht so gut reparierbar sind, aber dafür halt ewig lange halten? So. Weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt bei der Nintendo Switch 2 nicht sagen. Erstmal bin ich dankbar, dass da steckt ja auch ganz viel Verbraucherschutz hinter und so, dass die EU da sehr weit vorne ist und da immer wieder was für uns als Konsumenten so tut. Und gleichzeitig, ja. Ich weiß auch nicht, ich habe sowieso das Gefühl, als diese Lithium-Ionen-Akkus eingeführt wurden, wurden wir alle nicht angelogen, aber meine Akkus halten immer so lange, auch von meiner ersten Switch, die ich immer noch habe, gerade hält nicht mehr Ewigkeiten, aber es ist auch nicht so, dass der komplett im Arsch ist, wenn man so Akkus gut behandelt und die gut pflegt, auch da kann man ja, macht euch da mal schlau, wie man gut so mit Akkus umgeht, dann halten die ja schon auch lang, also jetzt nicht so, und deswegen, ja, keine Ahnung, deswegen finde ich das an sich wichtig und cool und ich bin als Verbraucherschützer dankbar. Ich bin dankbar, dass da viele Menschen ja auch sich viel für einsetzen, dass das so passiert so. Aber gleichzeitig sollte das halt nicht dazu führen, dass man jetzt sagt, ist jetzt egal, wie ich mit meinem Akku umgehe. So. Und ich bin gerade eher so, mein Akku ist nicht so leicht austauschbar, deswegen gehe ich besonders gut mit dem Akku um. Ja, ich wahrscheinlich wäre beides genau richtig. So. Genau.
Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Für mich stellt sich auch die Frage, wo bekommt man dann einen Ersatzakku für die Switch 2 her? Also das werden ja keine normalen Batterien sein, so wie beim Game Boy Color oder so Mikronzellen AAA, so nach dem Motto, das ist es ja wahrscheinlich nicht.
Obwohl das auch witzig wäre, wenn es wieder
so Back to the Roots geht. Das wäre so witzig, ja genau, so muss man 20 Pack Batterien da reinpacken, weil die nicht leistungsfähig sind.
Dann ist die Switch aber dreimal so dick wahrscheinlich.
Genau, richtig. Oh, die Vorstellung ist gerade richtig lustig. Aber also da ist ja halt auch die Frage, ne, wie kommt man eben dran und dann eben auch, wie einfach ist es tatsächlich? Ja, Ruben hält hier gerade seinen Game Boy Color in, was ist das für eine Farbe?
Pink, rot, so.
Ja, ich habe den in Grasgrün. Halte ich auch mal kurz in die Kamera.
Oh, sweet.
Genau. Also ich halt gerade keinen Gameboy in die Kamera.
Genau, also die Frage ist dann eben, wie kundenfreundlich ist es dann tatsächlich? Und diese Problemfelder, die du aufgezeigt hast, Ruben, die existieren natürlich, weil eine Aktion ja auch immer eine Reaktion mit sich bringt. Und ob das dann tatsächlich dem Ziel zugutekommt, Elektroschrott zu vermeiden und auch dem Recht auf selbstständige Reparatur nachzukommen. Ob das dann tatsächlich umgesetzt wird, ist dann eben die Frage. Das wird aber die Zeit dann zeigen. Ja, als drittes jetzt fällt mir gerade eine richtig schöne Überleitung ein. Man kann nicht nur den Akku bei der Switch 2 auswechseln, replacen sozusagen.
Okay. Ich habe kurz gedacht, was kommt jetzt?
Oh je.
5 Euro ins Phrasenschwein, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall, aber sowas von. Es kommt am 14. April ein neues Spiel raus und Ruben hat es gerade schon erwähnt. Er hat auch schon die Demo gespielt. Replaced, ein Spiel, was für bei mir komplett unter dem Radar tatsächlich gelaufen ist, aber schon vor 4-5 Jahren angekündigt wurde. Es geht in diesen 2,5D-Plattformer um einen Charakter namens Reach. Das ist auch, haha, mal wieder eine KI, die in einem menschlichen Körper gefangen ist. Und diese KI möchte sich selbst aus diesem Zustand befreien. Und als dieser Charakter Reach erkundet man eine dystopische Welt, die nach einem nuklearen Krieg von Gangstern und Korruption regiert wird. Es handelt in einem alternativen Universum, einem dystopischen Amerika der 1980er Jahre. Und man muss da nicht nur irgendwie Gangstern und so weiter das Handwerk legen, sondern auch den Machenschaften der sogenannten Phoenix Corporation auf die Schliche kommen. Genau. Und Ruben, du hast die Demo gespielt. Was sind deine Eindrücke zu diesem Spiel der Pixelkunst?
Ja, ich habe sogar aufgenommen und im Stream gespielt. Also ihr könnt auf unserem YouTube-Kanal und noch eine Woche lang auf unserem Twitch-Kanal die Demo auch anschauen, meine Reaction. Also ich fand die Trailer und die Berichterstattung bisher immer sehr, sehr positiv. Also ich habe das Spiel gesehen und fand den Look, die Musik, alles sehr, sehr atmosphärisch. Die Demo fand ich jetzt tatsächlich aber eher besorgniserregend, weil sie war sehr eintönig. Man hat immer das Gleiche gemacht. Es gibt ein Kampfsystem, das läuft immer nach dem gleichen Muster ab. Die Grafik ist wunderschön, die Soundkulisse ist wunderschön. Das Plattforming, es ist dann doch auch so ein bisschen, geht irgendwie doch auch in so eine Richtung Limbo tatsächlich, also Atmospheric Platforming so. Das war ganz nice, aber auch sehr einfach. Also ich bin ein bisschen gespannt. Also ich glaube, die Story muss jetzt fesseln. Vielleicht war das auch einfach ein Abschnitt im Spiel, der auch sehr kurz war. Die Demo geht so 22, 25 Minuten. Also kann man wirklich schnell durchspielen. Der sehr stark am Anfang war. Aber wenn es einfach nur mehr von dem ist und die Story nicht so kickt, weil es gibt keine Sprachausgabe, das heißt, du musst alles lesen. Es gab jetzt in diesem kurzen Abschnitt auch relativ viele Logs, die man lesen konnte, also so Textdokumente. Dann, und wenn es zu lang ist, ich glaube, das wären die Gefahren. Also ich glaube, wenn das jetzt so eine kurze 5- bis 6-stündige Erfahrung werden würde, dann nutzt sich der Look nicht ab, dann nutzt sich das Setting nicht ab, dann nutzt sich auch so ein Kampfsystem nicht ab, was sehr einfach war, immer das Gleiche war, ausweichen, angreifen. Dann glaube ich, kann das richtig gut knallen. Ich glaube, dann würde ich es auch spielen. Ich habe tatsächlich meine Vorbestellung zurückgezogen nach der Demo, weil ich dachte, nee, da warte ich jetzt wirklich erstmal drauf, bis es wirklich rausgekommen ist und man mehr bewegtes Bild sehen kann, weil ich hoffe, es ist einfach nicht Style over Substance, so ein bisschen, das sehe ich so, dass der Style zwar absolut überzeugend ist, aber es keine richtige Substanz dahinter gibt. So. Da bin ich mal gespannt. So. Dame war sehr aktiv, die hat auch Ähnliches so empfunden. Es ging, genau. Aber jetzt will ich mich wiederholen. So meine Eindrücke jetzt ganz frisch, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich das gestern Abend, als du das Sheet für den Podcast geschickt hattest und ich gestern mit Tim nicht so lange gestreamt habe, dann habe ich gesagt, komm, dann spiele ich jetzt noch eine halbe Stunde diese Demo. Ist wirklich ganz, ganz frisch. Schaut es euch gerne selber an. Genau, schreibt gerne mal, wie ihr so die Demo findet.
Ja. Hast du Gedanken, Maxi?
Ich habe die Demo noch nicht gespielt, aber ich vertraue da Ruben auch, wenn er das so sagt. Also ich fand den Trailer ziemlich cool, das hat mich sehr angesprochen. Und dieses Cyberpunkige, das hat mich angesprochen und jetzt bin ich auch erstmal abwartend.
Ja, also dieses Style over Substance, das ist jetzt tatsächlich etwas, was mich ein bisschen schockiert, weil, also gerade der Look, also das hat mich von Anfang an richtig gefesselt. Ich habe mir auch so ein 15-Minuten-Gameplay-Video angesehen. Da ist tatsächlich recht wenig passiert, aber wenn man auch so einem 15-Minuten-Video anschaut und nicht selbst spielt, dann kann man ja zum Beispiel, was Spielmechaniken und so weiter angeht, ja das auch nicht so beurteilen. Und deswegen, sind wir mal gespannt, aber die Berichterstattung war auch so positiv, dass ich das unbedingt hier einbringen wollte.
Verstehe ich.
Ja, bin ich mal gespannt, was da dann hinterher tatsächlich die Kritiken so sagen, ob die weiterhin so positiv bleiben oder aber das vielleicht doch eher etwas ist, was man als ja, vielleicht Special Interest Spiel oder so dann bezeichnen sollte. Genau.
Ja,
ja, Ruben, du hast gerade schon aus deinem Stream auch erzählt, magst du dich in deine letzten, magst du uns in deine letzten Streaming-Erfahrungen mit hineinnehmen?
Ja, also die waren durchweg positiv. Ich habe Resi 9 beendet. Ich hatte die letzten zwei Wochen ja auch immer mal ein bisschen mehr zwischendurch so gestreamt. Da ist Resi 9 jetzt zum Abschluss gekommen. Überraschenderweise so ein bisschen auch. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass es dann so schnell ging. Das war auf jeden Fall sehr, ja, sehr spannend. Also ich, Patrick lustigerweise war dann doch dabei, obwohl er sich eigentlich nicht spoilern lassen wollte, aber bei den Credits hat er dann wieder eingeschaltet und dann haben wir da schon so ein bisschen miteinander gesprochen und er hat dann auch gesagt, er hat sich schon mehr spoilern lassen und weiß dann doch mehr schon über das Ende. Also genau, aber jetzt hier keine Spoiler. Wir wollen ja nochmal einen Resident Evil 9 Cast auch mit Patrick nochmal aufnehmen. Das war sehr spannend. Ansonsten haben wir ja gestern, wie gesagt, mit Tim habe ich A Way Out angefangen, weil wir ja für True Story gerade die digitale Nacharbeit machen. Das war, also ich würde sagen, für Tim und mich sehr erfolgreich, weil viele Leute dabei waren, aber sehr wenige von True Story. Man muss da einfach sagen, ich glaube, bei der digitalen Nacharbeit waren gestern maximal 20 Leute und dann haben ab und zu mal ein, zwei, drei Personen bei uns im Stream vorbeigeschaut, aber das war, ja, das war cool. Also ich hoffe, wir konnten damit True Story dienen und helfen, aber da hat sich auch keiner irgendwie beteiligt. Die sind kurz reingesneakt und dann waren sie wieder weg. Aber A Way Out auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Spiel. Ich bin sehr positiv überrascht. Ich weiß gar nicht, warum das so lange an mir so vorübergezogen ist, aber das ist jetzt die ersten anderthalb Stunden waren richtig intensiv, waren sehr, sehr nice und viele Leute auch da gewesen, die das Spiel schon kannten und die Diskussion, das Gespräch darüber sehr bereichert haben. Haben wir auch schon sehr spannend darüber gesprochen, ob wir in den, das sind ja Schwerverbrecher, die man da spielt, ob wir da die Menschen drin sehen oder die Schwerverbrecher. Also weil das Spiel da auch so ein bisschen mit spielt so. Genau. Und offstream habe ich ja noch Mio gespielt. Jetzt ist Mio auch beendet worden in der 13. Folge. Also lustigerweise, genau wie letztes Jahr, habe ich ja DK Bonanza und Death Stranding 2 gleichzeitig beendet. Und jetzt wieder habe ich zwei Spiele gleichzeitig beendet in der gleichen Woche. Und das sind halt Resi 9 und Mio. Und Mio auch ein unglaublich tolles Spiel. Also das habe ich sehr, sehr gerne gespielt und let's played. Nochmal, im letzten Podcast habe ich es auch gesagt, aber nochmal danke an diese eine Person, die immer jedes Video kommentiert hat. Das hat mir so viel Spaß gemacht, mit dir da auch wieder immer wieder im Gespräch zu sein. Und danke für dein positives Feedback. Das war richtig cool. Wie gesagt, die Person hat sich jetzt gewünscht, dass ich Metroid Prime 4 Let's Player. Ich habe schon gesagt, das wird es nicht werden, weil ich das gerade tatsächlich privat auch spiele. Aber es ist cool. Also ich habe das Gefühl, so die letzten zwei Wochen oder eigentlich so die letzten sechs Wochen so passiert viel bei Twitch, passiert viel bei YouTube, so das genieße ich sehr, da so sehr aktiv mit den Leuten so im Gespräch zu sein. Genau, und nächsten Monat, also jetzt in zwei Wochen, ist ja dann auch unser großer Geburtstagsstream, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also 7.4.20:30 Uhr seid da gerne mit dabei und dann habe ich sowieso auch im nächsten Monat Großes vor mit den Streams. Also da will ich jetzt noch nicht zu viel zu verraten, aber es wird neue Formate geben und da freue ich mich sehr drauf. Also das macht mir sehr, sehr viel Spaß, auch mit Tim jetzt diese Kooperation dann nochmal neu zu machen, auch anders zu machen. Ja, ist richtig cool. Also gerne, von mir aus gerne mehr Twitch und mehr Videospiele, ja.
Cool.
Ja,
lieber Maxi. Lieber Maxi, hast du irgendetwas, woran du uns teilhaben lassen möchtest?
Ja, wir haben ja, Patrick und ich haben ja jetzt die zweite Folge von Aragami gezockt und es hat einfach mega Bock gemacht. Also ich kann das, was Ruben aussagt, bestätigen. Es macht einfach Spaß, wenn Leute im Chat schreiben, bisschen abgehen, lustige Kommentare schreiben, man mit Leuten lachen kann und man mit Leuten zusammen zockt, die einfach eine coole Chemie haben. Und das macht einfach mega Bock. Das ist einfach schön. Das Spiel, ich würde sagen, ist Mittel zum Zweck. Aragami ist nicht das Überspiel. Es ist ein guter 70er-Titel. Aber die Kombination mit einem guten Freund, wie Patrick es ist, zusammen zu zocken, wir uns unterhalten, danach noch eine Stunde noch labern, davor eine Stunde reden, das ist einfach geil und das macht einfach Bock. Und ich glaube, wir haben ja jetzt parallel sind ja unsere Geburtstagsvideos, unsere CI-Videos rausgekommen bei Instagram oder kommen jetzt nach und nach raus. Und was Faith in Pixels ausmacht und ich erlebe genau das in den Streams, ob jetzt bei Ruben, wenn ich mal reingucke oder bei dir, bei den Videos, bei Pocopia oder auch bei mir im Aragami-Stream oder allgemein und das macht so viel Spaß und ich freue mich jetzt einfach auch drauf.
Schön, Das freut mich sehr. Genau, ich habe ja gerade schon gesagt, Pocopia, ich habe mir ein Projekt vorgenommen. Ich habe auch irgendwie so um die 8 bis 10 Folgen schon als VOD über YouTube aufgenommen. Die werden jetzt peu à peu veröffentlicht. Genau, nice. Aber ich habe dann tatsächlich nach der zweiten Region abgebrochen, weil ich einfach so motiviert war, dieses Spiel weiterzuspielen. und ich mir dann gedacht habe, naja, also die also viele andere YouTuber und so weiter sind jetzt einfach auch schon durch mit dem Spiel. Und jetzt wird es erst interessant, so was aus diesem Spiel so rausgekitzelt wird. Und okay. Ne, also ich habe jetzt gestern noch Instagram Reel gesehen, wo jemand einen funktionierenden Taschenrechner in Pocopia gebaut hat.
Ja.
Was?
Genau. Also das geht auch bei Minecraft, habe ich dann gelesen. Ja. Aber genau, anscheinend steckt in Pocopia Ähnliches drin. Es gibt ja tatsächlich, glaube ich, auch jemanden, der bei Minecraft einen funktionierenden Rechner gebaut hat.
Ja, es gibt alles bei Minecraft. Das ist so krass.
Das ist irre. So genau. Genau. Und im Prinzip, also zumindest von der Basis her, scheint es ähnlich auch mit Pocopia zu sein. So, ich habe jetzt nicht vor, einen Taschenrechner zu bauen. Dazu fehlt mir das technische Wissen, wie diese Dinge überhaupt funktionieren. Nein, aber das ist natürlich auch ein Spiel, was ganz, ganz viel so Nostalgie bedienen kann. Und eine meiner Lieblingsgenerationen der Pokémon-Reihe ist die zweite Generation, Silber und Gold. Und es fliegen in Pocopia im Hauptspiel einfach immer wieder Ho-Oh und Lugia vorbei. Und dann
was?
Dachte ich
mehrere
mir
Lugias?
So.
Lugias? Oder ist das immer das Gleiche?
Immer wieder das Gleiche vermutlich.
Okay, ich dachte schon.
Also es sind nie mehr als eines zu sehen.
Okay,
so,
okay.
Und ich dachte dann, wie cool wäre es denn, eine Stadt aus Silber beziehungsweise Gold nachzubauen, dann vielleicht auch noch mal ein bisschen zu modernisieren, aufzuhübschen, weil die alten Grafiken sind ja jetzt auch nicht mehr so ganz aktuell. So, aber halt mit der Turmruine, mit dem Zinnturm, wo man Ho-Oh findet und so weiter. Und das so alles möglichst realistisch nah am Spiel, aber dann auch detaillierter nachzubauen. Genau,
okay.
Und das soll mein neues Projekt sein. Teak City kommt auf Faith and Pixels und jetzt bin ich gerade noch nicht dabei, das zu spielen, weil ich ja, wie gesagt, noch dabei bin, die Story durchzupowern und Sachen freizuschalten und so weiter. Aber das dachte ich, ist doch ein cooles Projekt, mal
krass,
so etwas zu versuchen, eine ganze Stadt aus einem bestehenden Pokémon-Spiel in Pocopia nachzubauen und dann natürlich auch mit den entsprechenden Pokémon, die man da findet, vielleicht auf den Etagen anzusiedeln. Und Suicune und Raikou und Entei findet man da ja auch. Und Suicune habe ich ja schon gefunden. Also das wohnt ja bei mir schon. und so. Und das, genau, da freue ich mich drauf, dieses Projekt umzusetzen, auch wenn es wahrscheinlich für mich echt auch eine ziemliche, also ich weiß nicht, wie viele Folgen das werden, es wird sehr viele Folgen.
Ja, geil.
Okay,
aber,
geil.
Ist wie
genau,
Maxis Octopus Traveler Jahresprojekt, ist das jetzt dein Teak City Jahresprojekt dann wahrscheinlich?
So ungefähr wahrscheinlich, genau.
Krass.
Da bin ich gespannt drauf. Also erstmal auch, ob ich es durchhalte. Ne? Das ist auch nochmal so die Sache.
Ja,
vielleicht kommt irgendwann eine Pause und irgendwann so, hey, ich bin fertig. Keine Ahnung. nee, aber ich habe einfach auch gemerkt, dass also so viel Spaß es macht, auch offline aufzunehmen und so, ist man dann trotzdem auch immer wieder an diese Bildschirmzeit halt am PC so gebunden. Und deswegen will ich jetzt einfach diesen Story-Progress hinter mich bringen und Spaß an dem Spiel in meinem Tempo haben und danach dann dieses Bauprojekt
cool
anfangen und dann einfach in dem Tempo, wie es mir Spaß macht.
Ja.
Genau. Ja.
Ich bin gespannt.
Mhm. Ja. Pocopia ist das richtige Stichwort, denn ich will jetzt in den Deep Talk überleiten und Pocopia ist ja eigentlich ein total niedliches Spiel. Man denkt sich nichts Böses dabei. Die Pokémon sind alle so positiv. Man könnte fast Regenbögen kotzen, so nach dem Motto, so positiv sind die. So, die haben alle ihre eigene Persönlichkeit, das ist auch ganz witzig. Aber erstmal so, ey, ich komme voll gut klar. Es gibt nie Streit, wenn sie sich beschweren, weil sie irgendwie was Neues in ihrem Haus haben wollen, dann bitten die ganz sehr freundlich darum und so weiter. Und wenn man es nicht macht, ist es auch egal. So, aber all dieses Ambiente täuscht über einen Umstand hinweg. Denn trotz des niedlichen Looks steckt hinter dem Spiel eine sehr ernste Geschichte, denn alle Menschen sind verschwunden. Die Welt, wenn man das Spiel beginnt, liegt komplett in Trümmern. Und das gibt quasi den Anlass, diese Welt wieder aufzubauen. Es sind nur noch Relikte einer vergangenen Zeit zu finden. Man bekommt ganz, ganz viel Hintergrundgeschichte über Dokumente mit, die man findet. So, und die Pokémon selbst wachen auch nach und nach aus einem Schlaf auf, können sich aber noch an die Menschen erinnern. Und insbesondere so der Mentor, den man so als Ditto hat, Professor Tangolos, sehnt sich nach den Menschen und beschließt zusammen mit Ditto dann eben die Welt neu aufzubauen, damit die Menschen hoffentlich und vielleicht wieder zurückkommen, wo auch immer sie sein mögen. Aber
das ist so eine interessante Prämisse für dieses Spiel. Ich finde
ja,
das
total.
Immer so lustig
genau.
irgendwie.
Ja, und jetzt kommt ein Spoiler, ein Story-Spoiler, wenn ihr das Spiel noch spielen wollt, dann dann hört
tschüss.
Jetzt mal kurz weg.
Tschüss.
Dann hört ihr den nächsten Podcast.
Ja, denn die Menschheit wurde von Naturkatastrophen vertrieben. So, also es gab eine Art von Apokalypse, wodurch die ausgelöst wurde, habe ich noch nicht herausgefunden, aber die Menschen sind in den Weltraum geflohen.
Ja, ja.
Oh. Und haben die Pokémon in ein riesiges digitales Lagerungssystem verfrachtet, woraus sich manche anscheinend nach und nach befreit haben und auch befreit werden können. So.
Das ist ja krass.
Ja, genau.
Okay, crazy.
Und aber
geile
die Pokémon
Geschichte.
Haben keine Erinnerung mehr daran, dass sie da so verlassen wurden, wie auch immer. So, ne? Die fragen sich halt, wie die Menschen so, wo die Menschen sind. Genau. Und ich habe mich zum Ausgang des Spiels schon spoilern lassen. Aber das mache ich jetzt nicht. Genau, aber das ist so die Hintergrundgeschichte, dass quasi die Welt untergegangen ist, wie sie gekannt wurde. Und dass quasi dieses Spiel in einer postapokalyptischen Welt nach dem Weltuntergang handelt. Genau,
okay.
Und da gibt es natürlich jetzt nicht nur Pokopia mit diesem super süßen Look, sondern es gibt zig Spiele, die ein ähnliches Szenario haben, das Spiel, also oder eine Welt nach dem Weltuntergang. Die Horizon-Reihe fällt mir da ein, The Last of Us, Fallout. Genau, Nier Automata, Death Stranding, all diese Spiele haben diese Prämisse, es ist etwas Einschneidendes mit der Welt passiert. Und die Menschen, die Zivilisation oder halt auch die Pokémon, die ein eigenes Bewusstsein plötzlich haben, müssen damit umgehen und irgendwie sich zurechtfinden. Also wir haben in der letzten Folge, und daran knüpft auch dieser Deep Talk jetzt an, haben wir über die Offenbarung des Johannes gesprochen, darüber, warum Apokalypsen eigentlich so faszinierend für uns sind. Und du, Maxi, hast auch von Untergang und Neuanfang geredet da schon. Genau das macht für mich diese Faszination der Postapokalypse aus. Und ich möchte mit diesem Deep Talk an den letzten Deep Talk anknüpfen. Herzliche Einladung, euch die letzte Folge an dieser Stelle erstmal anzuhören, damit ihr wisst, wovon wir reden.
Teil 1.
Genau, ja. Und das hat sich durch Pokémon Pokopia einfach so angeboten, da jetzt anzuknüpfen. Genau. Und ja. Wir haben in dem ersten Talk herausgearbeitet, dass die Offenbarung oder Apokalypse, dass dieser Begriff eigentlich im biblischen Sinne eine Enthüllung ist, bedeutet. Und dass dieses biblische Buch beschreibt, was auf dem Weg zu dieser Enthüllung passiert, aber wir haben tatsächlich irgendwas zeitlich nicht hinbekommen, dann auch wirklich über diese Vision, die danach kommt, zu sprechen. Und jetzt quasi nach diesem langen Monolog meine Frage an euch, was kommt nach der Enthüllung? Und jeder hat doch irgendwie eine Vorstellung, wie das Leben nach dem Tod zum Beispiel aussieht oder wie es mit dieser Welt weitergeht. Was Was kommt da eurer Vorstellung nach? Lieber Maxi, fang doch mal an, uns in deine Vorstellung mit hineinzunehmen.
Ich fand das ganz gut, wie du eingeleitet hast. Du hast ja immer gesagt, was heißt überhaupt Apokalypse, ne? Enthüllung. Und ich glaube, das, was vorher ja nicht sichtbar war, das wird da, was verborgen war, das sehen wir dann ganz. Und du hast ja nach der konkreten Vorstellung gesprochen. Ich glaube, da ist schon ganz viel drin in dem Wort Apokalypse, nämlich Enthüllung. Jesus sagt ja an vielerlei Stellen in der Bibel, dass ich bin gekommen, um euch das Reich Gottes zu verkündigen. Und er macht ja ganz viele Gleichnisse und Beispielgeschichten auf. Der kennt es noch aus dem Kindergottesdienst vielleicht, wenn es dann um den Sämann geht oder die Parabel des Verlorenen, Lukas 15, um jetzt mal direkt bibelkundlich einzuleiten. Und ich glaube, da steckt schon für mich ganz viel drin von meiner Vorstellung vom Reich Gottes. Wenn mich Jesus sagt, ich möchte euch oder ich bin gekommen, um euch den Vater zu verkündigen. Und Paulus dann am Ende sagt, wir bekommen einen neuen Leib und der ist dann aus Licht. Und das ist für mich genau meine Vorstellung vom Reich Gottes. Das ist nämlich endlich das, was ich mir jeden Tag wünsche, von ganzem Herzen, Gott so sehe, wie er wirklich ist. Und dass ich ihn endlich die ganzen Fragen stellen kann, die mich jeden Tag, ob es meinem Pfarralltag oder auch meinem persönlichen Alltag beschäftigen, fragen kann. Und das finde ich total Hammer, die Vorstellung.
Ja.
Sage ich ganz ehrlich.
Okay. Belassen wir es erstmal dabei. Ich würde gerne noch Rubens Vorstellung hören.
Ja, also ich hätte erstmal das Bedürfnis zu definieren, was ist Reich Gottes, weil das, was die Offenbarung da aufmacht, ist ja eben nicht das, was nach dem Tod kommt, sondern da kommt ja eben dieses neue Jerusalem kommt ja auf die Erde. Also das heißt, es geht ja gar nicht darum, da wird ja eigentlich gar kein Himmel skizziert, sondern da wird ja eben etwas auf der Erde skizziert, was auf die Erde kommt. Also und dann, also im Prinzip haben wir gerade drei Dimensionen. Reich Gottes, das, was die Offenbarung sagt, nämlich Jerusalem kommt auf die Erde, das neue Jerusalem und dann eben das dritte, was passiert nach dem Tod. Und ich bräuchte zumindest von dir jetzt nochmal eine Konkretisierung, auf was soll ich jetzt antworten?
Ja, genau. Und damit hast du genau das Fass aufgemacht, was ich aufmachen wollte. Denn sehr es gut. gibt unterschiedliche Vorstellungen. Also, welche Rolle spielt der Tod? Ist der Tod etwas, was einem erst den Zugang zu dem Paradies, wie auch immer man sich jetzt dieses Wort Paradies auch wieder ausmalt, vorstellt, der Tod gewährleistet einem den Zugang zum Paradies so, oder ist der Tod eigentlich nur irgendwie so eine Art Zwischenzeit und man wird irgendwann wieder auferweckt, um eben in diesem neuen Jerusalem, was auf die Erde kommt, da einzuziehen sozusagen. Und die Bibel hat halt beides. Und das fand ich so spannend. Genau. Du darfst dir im Prinzip jetzt aussuchen, wie du auf diese Frage oder auf diese Thematik antworten möchtest. Ist das für dich so krass getrennt, dass das
Leichte, in der Offenbarung, finde ich, wird es ja sehr deutlich beschrieben, wie das aussehen soll. Also die Offenbarung macht es ja eigentlich leicht. Da sind ja sogar teilweise Größenangaben drin beschrieben, wie groß es sein soll. Und ich erstmal bin ich mir sicher, dass das nicht so kommen wird, genau so. Also
was?
Ich glaube, das muss gedeutet werden, das muss hineingedeutet werden, das habe ich auch beim letzten Mal gesagt. Ich habe Schwierigkeiten damit zu glauben, dass es genau so kommen wird. Aber erstmal will ich anerkennen, dass die Bibel, dass die Offenbarung des Johannes das sehr konkret da beschreibt, was da passieren wird. So.
Ja.
Und ob wir dann Zugang durch den Tod bekommen, kommt dann ja letztlich auch darauf an, wann das passieren wird. Also wenn es jetzt zu unseren Lebzeiten passieren wird und wir jetzt das, was Johannes sagt, nämlich wir nehmen kein Wort hinzu, wir nehmen kein Wort weg, wir nehmen das alles ernst, wir sind weise, wir sind klug und hören auf das, was er sagt, dann dürfen wir, so Gott will und wir leben oder auch nicht mehr leben, dann in diese neue Stadt einziehen.
Ja.
Und was jetzt diese Stadt ist ja dann auch nur begrenzt da, die ist ja auch nicht für immer da, sondern ja auch nur in einem bestimmten Zeitraum, dann geht die irgendwie in den Himmel, so, und jetzt komme ich dann zum letzten Aspekt, wie sieht der Himmel aus? Ich glaube, der Grund, warum mich das alles so fasziniert, ist ja eben, dass ich es nicht weiß. Und ich habe ehrlich gesagt auch keine, ich kann mich nicht davon freisprechen, von meinen Prägungen und sagen, ich habe eine eigene Vorstellung davon, wie das aussieht im Himmel, der Endzeit, in der Postapokalypse. Deswegen finde ich ja diese Darstellung davon, die ja immer diese Frage stellen, wie könnte das denn aussehen? Das sind ja im Prinzip alles Theorien, alles Hypothesen. Das ist ja jedes Mal anders ein bisschen, aber was eigentlich fast jede Darstellung dieser postapokalyptischen Zustände eint, ist so dieses Zurückgeworfensein, das hatten wir auch beim letzten Mal schon, auf so neue Basics, so dass die Grundpfeiler des Menschseins eigentlich nochmal neu verhandelt werden müssen, so. Ja. Und das ist die einzige konkrete Vorstellung, die ich da habe, irgendwie in dieser Postapokalypse, dass wir irgendwie zurückgeworfen werden auf das, was eigentlich wirklich wichtig ist, aufs Menschsein. Was ist denn Menschsein eigentlich? Also was heißt denn Menschsein, wenn alle Zombies sind? Genau. Ja, und auch im Himmel, da merke ich, ich weiß gar nicht, für mich ist der Himmel einfach unvorstellbar. Ich kann mir das nicht vorstellen. Natürlich wünsche ich mir, dass ich meine Oma da wieder sehe und vielleicht meine Urgroßeltern mal kennenlerne oder so. Und es wäre auch ganz nice, wenn da wirklich Honig und Milch fließen würden und die Hähnchen so mit Flügelchen frisch gebraten am Himmel so rum sind. Und oder ich habe mir früher mal vorgestellt, dass es da so einen Raum gibt, in dem ich wie Spider-Man sein kann. Und da kann ich wie Spider-Man durch die Häuserschluchten so machen. Aber ich bin jetzt mittlerweile auch so alt, dass ich weiß, es wird ganz anders sein, als ich mir das vorstelle. So. Also daher, ich weiß nicht, finde ich ja gerade das Faszinierende daran, dass diese Medien, egal ob es Theater, ob es Filme, ob es Bücher sind, ob es Videospiele sind, dass die mir ja eine Theorie davon geben, wie es sein könnte, wobei ich immer weiß, so wird es auch nicht sein. So. Aber ich weiß nicht, wie es wird.
Ja, genau. Aber das finde ich so spannend, weil wir da so auch also verschiedene Ebenen haben und alles irgendwie im Glauben auch durcheinander gemixt wird, finde ich zumindest. Und dass da jetzt so eine ganz konkrete Vorstellung, worauf dürfen wir uns denn eigentlich freuen? So, dass das eigentlich gar nicht so klar beantwortet werden kann. Und es gibt in der Bibel verschiedene Ansätze, so auch den Weg dahin zum Beispiel zu erklären. Die Offenbarung ist das eine. Paulus spricht im 1. Thessalonicher Brief in Kapitel 4 davon, dass die Toten auferstehen werden. Also wirklich, also die leibhaftigen Toten. So, und das ist ja auch ein Bild aus dem Jüdischen. Deswegen werden da ja ist der Jerusalemer Friedhof ja so riesig, weil kein Grab abgerissen wird, weil die Menschen leiblich wieder auferstehen werden, wenn der Tag des Herrn kommt. So, und das finde ich so wahnsinnig spannend und gleichzeitig ein großes, großes Fragezeichen. Worauf können wir uns denn eigentlich, was können wir denn erwarten? Wie werden wir die Ewigkeit verbringen? Das sind so ganz, ganz viele Fragen, die so schwierig zu beantworten sind. Genau. Und ich habe mir natürlich diese Eingangsfrage ebenfalls gestellt und ich bin da beim Anfang von Rubens Ansatz, also das neue Jerusalem entsteht in oder erscheint in dieser Welt, kommt in diese Welt. Und ich glaube, dass Gott diese Welt von innen heraus verändern wird. Also nicht unbedingt, dass diese Welt komplett dem Untergang geweiht ist und alles vergeht, was ja auch gerne in christlichen Prägungen auch angenommen wird. Also diese sündhafte Welt muss erst komplett einmal vernichtet werden, damit dann eine neue zweite Welt entsteht. Sondern es gibt verschiedenste Theologen, die halt sagen, Gott hat sich schon einmal in diese Welt hineinbegeben und hat den Anfang des Reiches Gottes, das ist dann schon wieder dieser Begriff. Vielleicht müssen wir irgendwann mal eine Spezialfolge, wo man diese drei Sachen komplett ausklamüsert, aufnehmen. Er hat schon einmal sich selbst klein gemacht, ist Mensch geworden, ist in diese Welt gekommen und hat begonnen, sie zu verändern. Und er hat versprochen, wiederzukommen und das dann zur Vollendung zu bringen. Und dann erschafft er aus dem Alten etwas Neues. So, okay. Und dann wird Shalom einkehren, Frieden, Gerechtigkeit, Wohlergehen, keine Feindschaft, kein Leid, keine Trauer mehr. Und wir Menschen leben in einer guten Beziehung zu Gott. So, das ist ja auch das, was du, Maxi, gerade gesagt hast. Ne? Wir können ihn hoffentlich, das ist eine sehr konkrete Vorstellung, alles fragen. was wir so für Fragen im Leben gesammelt haben. Vielleicht werden sie beantwortet. Vielleicht ist es uns auch völlig egal, was dann aus diesen Fragen wird. Das ist ja auch eine Möglichkeit.
Ja.
Aber ich finde das wahnsinnig spannend, wie vielseitig auch diese Vorstellung eben von dem, was später kommen wird, wie unterschiedlich diese Frage auch beantwortet werden kann. So, oder wie viele unterschiedliche Vorstellungen es gibt. Lieber Maxi, ja, du wolltest ansetzen.
Ja, und ich finde das ja total spannend, weil wir stellen uns die Frage, wir drei stellen uns die Frage, die Bibel stellt sich die Frage, und es ist ja auch so, dass ich habe mal ein bisschen Statistik, mir gedacht, ich gucke mal ein bisschen Statistik rein, dass in dem Buch 100 Dinge, die du nach dem Tod auf jeden Fall bereuen wirst, schreibt Fabian Vogt,
okay,
sehr geschätzter Kollege von mir, sagt relativ am Anfang, sagt er, rund 2/3 von uns, laut aktuellen Umfragen, sagen, dass nach dem Tod noch was kommt.
Mhm.
Das heißt, die Vorstellung, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist, ist bei sehr vielen Menschen verbreitet halt auch, ne? Und das, ich finde das irgendwie auch irgendwie ermutigend, dass es so eine existenzielle Frage ist, die sich sehr, sehr viele Menschen stellen. Und das ist, ob es jetzt über, keine Ahnung, ich sag mal, in der Steinzeit gab es diese Vorstellung von diesen Grabbeigaben, dass da Waffen, Lebensmittel, Schmuck oder so den Menschen ins Grab gelegt worden sind und so weiter. Ich glaube, in fast jeder Religion gibt es eine Vorstellung über über das Leben nach dem Tod, wie es weitergeht, ob es jetzt, keine Ahnung, der nordischen Mythologie mit diesem Ragnarök oder was wir ja bei God of War ja auch ein bisschen spielen, oder in anderen, in der ägyptischen Mythologie mit Ra und diesen ganzen Sachen ist.
Ja.
Und ich finde das so spannend, dass wir Menschen uns immer versuchen, Bilder von dem zu machen, was wir selber noch nicht greifen können, solange wir im Diesseits sind. Und das finde ich total spannend, dass es so eine existenzielle Frage scheinbar für uns Menschen ist, dass einfach diese ins Nichts zu gehen irgendwie mit uns was macht, weil die Existenz, dieses Persönliche, das Ego scheinbar nicht mehr ganz so ist. Mhm. Also das finde ich so spannend einfach.
Ja. Ja. Aber wie stellt ihr euch dann das Leben da in dieser, wie auch immer sie dann aussieht, Welt vor? Also was machen wir denn da in der Ewigkeit, Ruben?
Ich glaube, es wird auf jeden Fall irgendwas Gutes sein. Ich weiß nicht, was es sein wird. Ich meine, klar, da kann die Bibel auch irgendwie Anknüpfungspunkte geben und wir werden ewig Lob preisen und frohlocken und Gott anbeten. auch die Offenbarung gibt da ja auch so Möglichkeiten zur Deutung. Ich glaube, das sind aber auch alles immer nur Bruchstücke, ne? Das ist auch alles nur durch ein Spiel geschaut. Ich glaube, es wird einfach so anders werden, als ich das mir vorstellen kann. Also jetzt, wenn ich Ewigkeit denke, dann denke ich natürlich, okay, das ist auch ganz schön lang, wird mir irgendwann langweilig werden. Aber es gibt dann auch keine Langeweile mehr. So. Und es ist dann, ich weiß nicht, wie es wird, aber es wird gut so. Es wird so sein, wie das sein soll. Wie ich gedacht bin eigentlich, wie Gemeinschaft eigentlich gedacht ist, wie Leben im wahrsten Sinne des Wortes im Tod eigentlich gedacht ist. Und ich glaube auch, das, was wir jetzt in Gleichnissen, wie Maxi ja am Anfang meinte, ich glaube, das sind ja auch nur Gleichnisse dann. Ne? Das können ja auch nur abstrakte Vorstellungen davon sein. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel an den verlorenen Sohn denke und das Gefühl, was ich bekomme, wenn ich lese, dass der Vater den verlorenen Sohn in die Arme nimmt und sagt, wir müssen jetzt ein Fest feiern. Das Gefühl, was ich beim Lesen dieses Textes bekomme, ich glaube, das könnte dann ein Hinweis sein, wie das dann sein kann, mal Millionen wahrscheinlich oder mal ewig, mal unendlich. Mhm. Genauso zu überlegen, wie wird das sein? Ja, vielleicht wie eine ewige Umarmung des Vaters, der seinen verlorenen Sohn nach so ewiger Zeit wieder sieht und der sich einfach freut, dass er wieder da ist. Oder wie ein großes Fest, wie er auf der Hochzeit von Kanaan, wo Jesus plötzlich aus Wasser Wein macht und alle sich freuen und denken, Halleluja, es ist doch noch Wein da, lass uns doch weiter feiern. So. Und das dann mal unendlich oder mal ewig. Aber auch das sind, glaube ich, halt immer nur Aspekte davon. Und das sind, glaube ich, auch wirklich nur sehr, sehr kleine Aspekte davon. Aber ich bin mir sicher, es werden nicht kleine, dicke Babys da rumfliegen und irgendwie auf der Harfe Musik machen oder so. Mhm. Und vielleicht auch doch. Also ja, Deswegen meine ich, fällt es mir da so schwer, merke ich halt, ich habe keine eigene Vorstellung davon, sondern meine Vorstellungen sind immer geprägt. Manchmal von der Bibel, manchmal von Filmen, manchmal von Videospielen, manchmal von meinen eigenen, von meinem eigenen Vater natürlich auch, von meiner eigenen Beziehung zu meinen Eltern. Aber ich merke, ich weiß doch gar nicht, ob ich an den Himmel glauben würde, wenn ich nicht so viel, also klar, er wird in der Bibel erwähnt, so, da geht es um den Himmel. Aber wenn ich eine eigene Vorstellung davon entwickelt hätte, wenn es nicht so viele Vorlagen gäbe, das wäre mal total interessant, wie sich Menschen vielleicht vor 500 Jahren den Himmel vorgestellt haben. Klar, da gab es auch für also auch schon Darstellungen davon, ganz einfache und ganz basic. Aber wie haben sich Menschen damals, wo es noch nicht so viele Filme gab, nicht so viele Serien gab, eigentlich den Himmel vorgestellt?
Ja.
Genau, also ja, ich weiß nicht, ich finde das nicht... Ich finde es nicht vergeblich zu fragen, wie ist der Himmel? Ich finde das auch ein schönes Schwärmen und gerade für Menschen vielleicht, die die Hoffnung brauchen, weil sie vielleicht gerade durch schwere Zeiten gehen oder weil es ihnen gesundheitlich nicht gut geht, weil sie vielleicht am Ende dieses Lebens sind und den Tod, die Ewigkeit kurz vor sich haben. Vielleicht für die ist das nochmal was anderes. Und meine Kinder, also gerade mein großer Sohn, der fragt auch immer, wie ist das dann im Himmel? Fragt auch nach manchen Menschen schon oder auch nach manchen Tieren, sind die dann auch im Himmel?
Ja.
So. Aber ich, wenn ich das tue, dann immer mit dem Hintergedanken, es ist nur Stückwerk, es ist eh, es wird sowieso am Ende ganz, ganz anders sein. Und es ist immer schön, da kurz drin zu schwärmen, aber genauso wichtig ist es für mich zumindest immer wieder auch zu sagen, es wird ganz, ganz anders sein. Und nicht schlechter, auf keinen Fall schlechter, sondern nur besser, aber auf jeden Fall auch nicht so, wie ich mir das vorstelle. So.
Ja. Gleichzeitig ist es dadurch natürlich echt abstrakt, ne? Also das merke ich auch selbst so, wenn ich deine Worte höre. Und klar, auch meine Vorstellung mit Frieden, Gerechtigkeit, Wohlergehen, keine Feindschaft, kein Leid, kein Trauer.
Ja.
Genau. Das sind auch so, ja, okay, aber was heißt denn das konkret? Und ich finde, also mich beschäftigt jetzt gerade einfach auch die Frage, wie können wir als Christinnen und Christen auch andere Menschen vielleicht Lust machen auf das, was kommt, wenn wir selbst es nicht wissen, was da kommt? So, also,
ja, ich glaub,
genau, was ist auch der Mehrwert von Glauben an dieser Stelle? Müssen wir jetzt nicht so tief gehen, aber ich finde das eine spannende Frage. Was ist das, ich nenne es jetzt mal Lockmittel, mit dem wir Menschen auch was Positives versprechen können, was der Glaube ihnen vielleicht auch bringt, so. Ne? Aber wie gesagt, das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Vor 500 Jahren, die Frage hattest du gerade gestellt, wie stellen wir uns den Himmel vor? Wahrscheinlich positiv, aber ich glaube auch, dass damals der Druck sehr, sehr groß war, einfach überhaupt nicht in die Hölle zu kommen.
Ja,
und die Hölle, da haben wir ja jetzt zum Beispiel überhaupt nicht drüber gesprochen. Ne? Also, und das kommt ja in der Offenbarung 21 auch vor, dass da Gott auf einem Thron sitzt und sagt, alle, die an mich glauben, die kommen jetzt dahin, aber alle anderen werden in den Feuersee geworfen.
Ja.
So, und das ist natürlich etwas, was dann auch irgendwie plötzlich da drin steht, womit man auch einen Umgang finden muss. Maxi, du hast gerade angesetzt.
Ja, ich finde die Diskussion mega spannend. Also mir macht das auch mega Bock, weil ich merke gerade auch, wie klar das nochmal mir wird, umso mehr ich mich beschäftige mit dem Himmelreich, umso mehr Auswirkungen hat das, glaube ich, auch für mein Leben. Weil wenn ich sage, also ich stelle es mir für mich vor, ich habe die Vorstellung nicht, aber wenn ich mit Menschen rede, die sagen, und die Diskussion habe ich häufiger, gerade ich habe hier direkt im Anschluss habe ich ein Beerdigungsgespräch, wie man so schön als Pfarrer sagt, weil eine Person gestorben ist, und da wird es genau darum gehen, wo ist die Person jetzt? Was ist mit der Liebe, die ich gegeben habe? Ist sie einfach weg? Und ich meine, ich habe ja nicht nur Theologie, sondern auch ein bisschen Physik studiert und es gibt ein Massenerhaltungsgesetz und ich sage das immer wieder, ich glaube, alle Energie, die Gott in dieses Universum reingepumpt hat, alle Liebe, die hier reingepumpt hat, die ist nicht einfach weg, die bleibt da. Und da bin ich mir sicher, es gibt, man kann nicht Energie aus Energie schaffen, das geht leider noch nicht. Und wird wahrscheinlich auch nie gehen. Und ich glaube, dass wenn wir die Vorstellung haben, dass mit dem Tod eben nicht alles vorbei ist und dass das Leben stärker ist als der Tod, ich glaube, das hat eine mega Auswirkung auf unser Leben. Das glaube ich schon, weil da gehe ich auch anders mit meinem Leben um. Es heißt nicht, dass ich sage, oh, ich beende jetzt mein Leben und dann bin ich bei Gott, das nicht. Sondern für mich hat das eine ganz klare Auswirkung darauf, dass ich die Welt anders sehe. Nämlich ich rechne damit, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde als das, was ich sehe. und auch eine Welt gibt, wo ich auch vielleicht als Energie, als Liebe, als Gefühl, als Einfinden in Gottes große Schöpfung, ich als lebender und als toter Mensch Teil davon bin. Und das ist irgendwie eine Vorstellung, wo ich sagen würde, das macht mir Gänsehaut und es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Und natürlich kann ich als Mensch immer nur von Gott, vom Himmel, von Jesus mit meinen menschlichen, individuellen, zeitgeistlich geprägten Vorstellungen sprechen und trotzdem gleichzeitig wissen, als gläubiger Mensch, dass ich mich einreihe und auf den Schultern von Giganten stehe. Mhm. Und danach auch Schultern bin, wo Leute drauf stehen können. Und das finde ich so stark. Und ich glaube, deswegen finde ich diese Diskussion, die wir haben, oder diesen Austausch, das ist ja eher, so spannend. Und mich fasziniert das auch mal wieder, wenn andere Religionen, also Menschen aus anderen Religionen, von ihren Vorstellungen sprechen. Und man merkt, das hat doch starke Auswirkungen auf das Diesseits.
Mhm. Ja, genau. Also je nachdem, wie wir uns halt auch den Übergang dahin vorstellen, kann das ja ganz, ganz unterschiedliche Konsequenzen für unser Leben haben. Wenn die Welt erst komplett zu Ende gehen muss, damit die Seelen der Verstorbenen gerettet werden und dann Gott in einer anderen Dimension oder wie auch immer man sich das vorstellen mag, mit den geretteten Seelen etwas Neues schafft, so, dann ist unser Leben hier davon geprägt, Seelenretter zu werden, also oder Seelenretter zu sein als Christen. Wenn wir jetzt aber sagen, Gott erschafft innerhalb dieser existierenden Welt sein Reich, er erneuert diese Welt, dann lohnt es sich, in diese Welt hinein zu investieren und sie zu einem besseren Ort zu machen, um mehr das, was ich als Shalom bezeichnet habe, Frieden, Gerechtigkeit, Wohlergehen, das mehr zu fördern. So auch wieder den Begriff verwendend, Gottes Reich hier in dieser Welt zu bauen, so ein Stück weit Gott in diese Welt hineinzuspiegeln als Beispiel. Und beides existiert im Christentum. Und beides hat seine Begründung auch. Also für beides lassen sich Gründe finden, warum Menschen so denken. Und ich habe dieses Gespräch schon auch in dem Wissen vorbereitet, dass wir offen da herausgehen müssen. Also dass wir keine Antwort jetzt geben können. Aber mich würde wirklich interessieren, was unsere Hörerinnen und Hörer darüber denken. Wie stellt ihr euch das eigentlich vor? Wie stellt ihr euch das Leben nach der Apokalypse vor? Ob die Apokalypse jetzt der Tod ist oder eben ein weltumspannendes Ereignis, was alles auf den Kopf stellt. Das ist so die Frage, mit der ich aus dieser Folge herausgehen möchte. Danke euch für eure Gedanken, so offen es war und so, ja, vielleicht auch so offen dieser Austausch auch wirklich einfach war und so wenig Antworten er letzten Endes gegeben hat. Aber ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer haben auch ein bisschen erkannt, woran wir oder wie wir uns das eigentlich vorstellen, welche Fragen wir haben und können sich damit auseinandersetzen. Und das finde ich eigentlich erst einmal auch mal ganz spannend. Genau, also lasst uns hören, was ihr denkt zu diesem Thema. Wie stellt ihr euch den Himmel vor, das Leben nach dem Tod, wie es mit der nach der Apokalypse weitergeht, ob es so wie in Pokémon Procopia ist? Wahrscheinlich nicht. Ob es so ist wie in Death Stranding, The Last of Us, der Horizon-Reihe. Keine Ahnung. Vielleicht auch doch nochmal ganz anders. Das hat ja Ruben sehr, sehr stark gemacht. Vielleicht auch doch wieder ganz, ganz anders. Lasst es uns erfahren. Und lasst uns ins Gespräch gehen und ich bin sehr, sehr neugierig, was wir da für Feedback bekommen. Ja, ansonsten, wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn euch unser Projekt gefällt, dann hinterlasst gerne Abonnements über die verschiedenen Kanäle, die wir so anbieten. Hinterlasst uns gerne Feedback auch, wenn ihr euch irgendwas wünscht. Wenn ihr Wünsche an uns habt, wenn ihr Kritik an uns habt und so weiter, gerne her damit. Hinterlasst uns eine Bewertung, gerade als Podcast ist das gut. Und ansonsten freuen wir uns, wenn wir euch in den Streams oder auf Instagram in den Kommentarspalten begrüßen dürfen. Genau. Ja, damit sage ich Gottes Segen euch. Habt eine gute Woche. Es geht in die Osterzeit, auch eine spannende Zeit des christlichen Glaubens, wo man sich ja auch nochmal gerade mit dem Thema Auferstehung nochmal auseinandersetzen kann. Genau. Habt eine gute Zeit. Hoffentlich habt ihr ein bisschen Urlaub oder frei oder wie auch immer. Genau. Und habt die nötige Ruhe, euch mit diesem Thema von heute auseinanderzusetzen. Ich wünsche euch was und alles Gute.
Ciao.
Matanee, ciao.
Dieser Podcast ist ein Teil von YEET, dem evangelischen Content-Netzwerk.